Noch doch herzlich willkommen heißen zu unserem ersten Erzählkaffee von 5 im Haus von Meseda. Und zwar vom Verein Industrie und Migrationsgeschichte. Sie leiten das leiten, das ist der Herr Dr. Schaffner und der Herr Heinemann. Und ich halte noch einen Mund. Aber es ist schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich habe es nicht gedacht, heute Morgen, als ich und oh, aber es ist schön.
Wenn ja uns schon da hochkommt.
Gott sei Dank ist Kantis.
Ja. Nein, es ist sicher spannend, eine so Geschichte von euch zu erfahren, aus eurem Mund. Es ist so, dass Tonaufnahmen werden gemacht und ab und zu auch mal ein Foto. Aber jetzt bin ich ruhig,
Ja. Ich kann kurz erzählen, wie wir dazukommen zu diesem Verein Industriegeschichte und Migration. Es ist so, wir haben ja hier im Quartier, nicht weit von hier ist der Bau 90, das war eine Farbstoffproduktion von der Zipa, der Zipa Geige. Das ist ja nicht weit von hier, bei der Haltestelle Zipa. Und das ist vor 6 Jahren geschlossen worden. Der Betrieb und alles ist stillgelegt, es steht alles leer heute. Und die Geschichte von der Arbeit, die da drinnen gemacht worden ist, das ist wie in Luft ausgelöst. Oder? Und wir haben dann gesagt, das ist ein wichtiger Teil von Basel. Der Reichtum von Basel hängt zusammen mit der Arbeit, die dort geleistet wurde. Und dass man das will, einfach ein Zeugnis geben, oder? Und haben dann auf ein Interview machen. Wir haben ihn interviewt, wir haben viele andere interviewt und haben auch schon ein Erzählkaffee gemacht zu verschiedenen Themen, einfach von früher. Unser Erzählkaffee ist eigentlich ganz einfach. Man hat ein Thema und fährt einfach darüber reden. Und wir haben für heute eigentlich das Thema gewählt, der erste Zahltag.
Der Zahltag ist bei einer Zimmer der Zeit, aber der Mannheimung nicht bei uns.
Ja.
Ich habe es selber dort geschafft. Hey,
jetzt haben wir eben den Erling, der würde mal ein bisschen anfangen, erzählen, wie er zu seinem ersten Zahltag kommt.
Zahltag. Er hat mir gesagt, er hat ein Zahltagsgürtel. Um noch hat. Jetzt.
Ja, ich könnte es
also gut. Ja. Also gut. Jetzt die Zahltagsgüppli, die sind ja leer. Die hätte man ja müssen füllen. Und ich möchte jetzt gerade mal erzählen, wie das gesehen ist. Ich kann jetzt nicht erzählen, warum das überall rumgekommen bin. Aber ich bin dort gesehen. Jetzt sind die Zahltagsgüppli so gesehen. Da war ein Tisch gesehen, viereckig, und da sind vier Leute ringsum gesessen. Und dann hat der Erste gesagt, ich sag jetzt Jacke Erwin, und dann ist du rausgekommen, und dann hat er gesagt, wie viel das ich verdiene, dazu mal etwa 270 Franken, dazu mal. Und ja, ich bin auch schon ein altes Männchen. Und nachher ist das zum Zweiten gekommen. Der hat ab dem Tisch und jetzt auf dem Tisch ist tatsächlich ein Haufen Geld gewesen. 100 und irgendwie 50 und weiss ich nicht was. Und der zweite Mann hat das Geld genommen, angelegt mit dem Zahltagsgürtel. Und dann ist das zum dritten Mann gekommen. Der hat das kontrolliert, wie viel das es gibt. Und dann ist mit dem Gürtel zum vierten Mal gekommen und der hat es ins Gürtel reingemacht, hat zum Teil natürlich auch noch geschaut, ins Gürtel reingemacht und dann ist die Gucke Zahltag in ein Kästchen gekommen, wo dann nachher in die Abteilung gegangen ist. Sie müssen sich jetzt immer das vorstellen, das sind praktisch Tausende von Leuten gewesen, wo dazumal der Zahltag, der ist ja nicht über Post oder so, da hat man ja noch selber ausgezahlt. der Zahltag in die Güttli so hat und die Güttli sind mit der internen Post an die verschiedenen Abteilungen angegangen.
Sind aber zugemacht worden?
Ja, die ist eben, also der vierte Mann hat das Güttli zugemacht, hat noch mal das Geld gedrückt, aber das Güttli zugemacht und dann in eine Kiste gestellt, wo dann in die Abteilung gekommen ist. Ja, und jetzt ist der Zahltag verteilt worden. Und jedes hat seine Zahltag genommen, sein Güttli aufgemacht und ist noch immer in den Ecken, gehen nachzählen, ob das Geld stimmt, was sie da, ja, ihnen da haben und versprochen haben. Ja, eben der erste Zahltag. Und dann, wenn das alles gelaufen ist, hat er da natürlich eine Freude gehabt. Jetzt der erste Zahltag. Der ist bei verschiedenen Leuten ganz verschieden gelaufen. Also während dem Krieg hat er froh gewesen, dass man Geld bekommen hat. Nach dem Krieg, gell, gerade. Und dann ist das noch nicht so gewesen, wie später, was ich auch noch erzählen könnte. Aber beim ersten Zahltag, dann hat man sich mit Kollegen natürlich schon getroffen und sehr viele haben auch den ersten Zahltag gehabt in den Restaurant. Da sind schon ein ganzer Haufen von denen, die den Zahltag bekommen haben, zu dieser Zeit, sind mit den Kollegen natürlich ins Restaurant das allererste Mal eingeziehen. Nicht haben Zahltag gehabt. Jetzt hat es natürlich Frauen, die haben das natürlich auch nicht so gern gesehen, haben noch Kinder gehabt, sind mit den Kinderwagen an der Boden gestanden und haben die Männchen in Gewahrung genommen und sind dann mit den Männchen heim. Aber die anderen haben manchmal, und das ist böse, ganz einen Haufen Geld, das sie bekommen haben, schon versoffen. Also, der Beizer hat auch Zahltag gehabt. Ringsum war der Beizer und die Leute sind gekommen. Und dann hat es natürlich auch solche gehabt, die haben müssen plagieren, wo dann noch extra noch, ja, ich drehe jetzt noch eine Runde zahlen und so. Und so ist schon sehr viel Geld in den Beizen vorgegangen. Später, ja, es ist später, ist dann auch noch das Ding gekommen, dass sie, wo sie Zahltag hatten, frustriert gewesen sind. Wir haben ja dann aus dem Elsass und aus dem Badischen auch noch Leute gehabt. Und denen hat man auf dem Büro erklärt, wie viel dass sie da verdienen. Ja. Jetzt, wenn die mit dem Zahltagsgürtel gekommen sind, und auf einmal, nicht wie im Deutschen, sondern auf einmal sind die Abzüge gekommen. Und dann hat man das natürlich gerechnet und dann hat man von dieser Seite, von Badischen, auch im Elsass, gesagt, ja, uns hat man doch viel mehr versprochen auf dem Lohnbüro, also auf dem Einstellen. Aber das ist dann auch noch zum Teil eine frustrierende Sache gesehen. Aber die Leute sind gleich hier in der Schweiz arbeiten, da haben sie eine Stelle gehabt. Im Elsass vor allem, aber auch in Deutschland, haben die Leute nicht einfach nur immer herangehen und arbeiten. Auch bei denen ist dann der erste Zahltag manchmal frustrierend gesehen. Das ist jetzt einmal so ein Witz, der Anfang. Vielleicht gibt es, dass ich noch ein paar Worte mehr kann reden, aber ich will jetzt einmal euch durchlassen, wie ihr das erlebt habt. Der erste Zahltag oder der Zahltag überhaupt. Das war einmal mein Einstieg vom Ganzen. Ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht auch noch eine Erinnerung, die Mannheim von ist oder so. Was auch noch war, sehr viele, das dazu mal am Mode gesehen, sehr viele Frauen haben in den Spezereiläden anschreiben lassen. Ich habe also Familien kennt, wo die Frau schon gleich mal nach dem, ja, nach dem Zahltag anschreiben lassen hat. Sie hat also, wenn der Zahltag gekommen ist, gerade können in den Laden gehen und das, was sie konsumiert hat, die Woche ja, oder 14 Tage.
Am Freitag ist schon gezahlt worden und am Samstag haben sie wieder aufgeschrieben.
Ja.
Oh. Ja, ist beschuldigt.
Ist genau das, dass in der Hauptsache
besser wäre.
Ja, richtig. Ja.
Ja, ich habe etwas. Es hat eine Zeit gegeben, wo der Franke hoch war. Und dann in der Zeit, wo so viel Geld wie das deutsche Marktwirtschaft war, dann haben die Arbeit reklamiert, die Gewerkschaft. Und dann ist ihnen das Ausgleich gezahlt worden. Auf den Frankenausgleich. Wir haben aber einen Teil reklamiert, die kriegen den Ausgleich und verdienen durch das mehr. Und mehr kriegen nichts. Das war auch noch.
Es war ein ganz großes Problem, wo der Kurs anders geworden ist. Ich sage jetzt mal bei mir, ich will jetzt blockieren, bei mir Leute gehabt, die haben gesagt, sie wollen nach Deutschland arbeiten. Wir haben ja in Wehr und auch Amen, Grenzach und so, haben wir ja auch noch Fabriken gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, die verdienen jetzt mehr, wie wir in der Schweiz verdienen. Und die haben dann wollen übergehen. Das ist von uns nicht bewilligt worden. Weil man hat die ganze Wechselgeschicht nicht können so regulieren. Dazu hat es natürlich auch noch ganz andere Sachen gehabt. Im Elsass, da haben wir in Hünigen auch ein Werk gehabt. Da hat man nach zwei Jahren hat man keine Franzosen mehr eingestellt, die Deutsch haben können. Sobald die Franzosen Deutsch haben können, sind sie in der Schweiz arbeiten. Irgendjemand natürlich auch zu uns arbeiten. Also, wir haben die Leute sind von ganz Frankreich hergekommen, haben Deutsch gelernt und wenn sie Deutsch haben können, sind sie entweder ums Deutsche oder auch zu uns in der Schweiz arbeiten. Und so hat man denen in diesen grossen Köpfen und so, auch in der Firma, hat man nur noch Leute eingestellt, die nur Französisch können. Also nicht mehr Deutsch können. Das ist also auch, das hat jetzt im weiteren Sinn auch noch mit den Zahltagen zu tun, aber es ist nicht der erste Zahltag. Wo wir, die Jüngeren, die Kleineren, die den ersten Zahltag dann bekommen haben und in den Ecken reingegangen sind, und eine Freude gehabt haben, wir sind natürlich nicht wie die Alten in die Beiz hier einschnappen. Wir haben andere Füße im Kopf gehabt.
Ja, und bei den Jüngern war auch die Freude viel grösser, dass sie dort auch verträgt haben. Sie sind sehr gut dargestellt und gewohnt, wie sie vorher irgendwo so offen geschafft haben. Ja. Das war eine grosse Projektbetätigung, die wir dort angekriegt haben. Denn es ist nicht selbstverständlich.
Sie
haben ich habe eine Zeit auch in der Zieber geschafft, im Orderbüro. Und ich habe eigentlich von Anfang an 500 Franken verdient.
Oh, und wann war das?
Ja, Da bin ich etwa schon um die 20 rum, 22. Ja. Und habe mich dann schon recht Lohn gehabt. Ich habe mir und wir haben mit Ostdeutschland Geschäfte gemacht, mit, wo ja dort noch angekommen ist. Und in der Färberei, das haben wir alle möglich, aber ich habe in der Wirtschaft nicht mehr probiert. Ich habe nie gehört, kennen Sie vielleicht auch, kennen Sie Herr Schnierper? Da hat er das eine Zeit durchgeschafft, auf jeden Fall.
Hier im Klippeck?
Ja.
Okay. Mhm. Ja. Oder, das ist Stellenwechsel?
Jo, ja. Da hat man also mit einem Ostdeutschland verkehrt und da ist dann auch mal einer gekommen. Und das muss ich sagen, ich habe dann schon eine Schachtel Praline gekriegt.
Ostdeutschland?
Ja.
Okay.
Ja, das ist so ein Problem, wie sie angedeutet hat. Man hat ja an und für sich dazu mal mit Russland nicht dürfen Kontakt aufnehmen. Mhm. Jetzt haben wir, weil sie gerade Papierei hatte, ich bin dort dann auch daheim gewesen, jetzt haben wir einen sehr guten Farbstoff gehabt für Tarnnetzle, für die Armee. Aber die hätten wir natürlich nicht dürfen, die Amerikaner und alle haben die dürfen nutzen, aber die Russen nicht. Also. Aber natürlich, Zipa, nicht nur Zipa, die hat schon mit allen Geschäft gemacht. Und jetzt haben sie den gleichen Farbstoff, da habe ich so auch dabei gesehen, den gleichen Farbstoff mit einem gelben, billigen Farbstoff versetzt. Es ist 1% Gel gemacht worden. Und auf der anderen Seite, das sind Nummernprodukte, also nicht original in dem Sinn, Nummernprodukte. Und auf der anderen Seite haben wir den gleichen Farbstoff genommen und hat ein Blau darunter gemischt. Jetzt Gel und Blau geht ja wieder grün. Und wenn da also so billige Farbstoffe sind, haben die auf das ganze Farbsystem gar keinen Einfluss eigentlich, aber es sind nicht originale Farbstoffe gewesen und da hätte man die können nach Osten verschicken. Mhm. Und da ist eine ganz grosse Handlung getrieben worden. Also man hat aber und die Firma, die mit den Russen, also mit dem Osten gehandelt hat, ist nicht offiziell ziehbar gesehen, sondern da hat man in Riechen ein sogenanntes Fabrikli gemacht. Das hat aber nichts anderes zu tun, als den Farbstoff nach Russland oder einfach den Osten zu liefern. Also, das ist...
Der Oberchef, den wir dann gehen, ist ein Dr. Fink gewesen.
Herr Dr. Fink?
Ja.
Zu der besten Zeit, aber nicht an mir, wo ich am Anfang gesehen bin, aber zu der besten Zeit hat die Firma 14.000 Mitarbeiter gehabt. Und wenn heute jemand kommt, kennst du den oder kennst du selber? Ja, in Gottes Namen. Ja, das Umfeld kommt mir vielleicht noch in den Sinn. Aber ich bin jetzt auch 15 Jahre pensioniert. Ich habe noch das Glück gehabt, noch gerade vor dem Novartis-Zusammenschluss, also wo das weitergekommen ist, können in die Pension gehen und habe noch eine recht gute Pension können bekommen. Und jetzt bin ich 25 Jahre pensioniert. Ich habe mit 60 können gehen.
Ja.
Ich habe noch eine Frage, was ist denn jetzt passiert, dass praktisch keine Arbeiter mehr dort sind?
Ja, da fragen Sie mich auch etwas. Das ist eine Schwierigkeit. Da ist noch manche Blödsinn gegangen.
So, also ich bin dermaßen beschrocken, als ich von der Drei Rosen durch abgelaufen bin und sehe, dass plötzlich kein Hirt und nichts ist, dann hat Gott frisch aus der Sicht den Dolos, dass er dann denkt, dass er sich irgendwo Dings sind, dass er kein Hirt hat oder so. Und wo ich wieder möchte, dass irgendein Testeur für ihn sein, dass die keine Arbeiter mehr
haben. Keine Arbeiter. Wir haben in 4.11, das ist Sprechung von Farbstoff, wo ich auch dabei war, da sind 400 Leute geschafft, so gute Zeiten.
Ja.
Und heute ist der Bau leer. Es ist nichts mehr drin.
Ja, und dann der andere Dienstrost darauf auch.
Es ist nichts
mehr. Das ist alles
drin. Das ist alles
drin. Dann hat mein Vater geschafft, seine Zeit. Und Urstross ist die Backsteinbauten, sind der erste Neubauten gesehen nach dem Krieg. 73, 371, 72, 73. Und da ist er aber in der Hauptsache Pharma gemacht worden, in diesen Firmen. Es hat dann hinten noch 94 gehabt, das hat schon das Nummer 4 davor gehabt, wo sie auch noch wieder Farbstoff produziert haben. Aber im Prinzip ist bei denen Backsteinwelten an der Murerstrasse entlang Pharma gemacht worden. Ja, da ist man gegangen. Jetzt, was ich als neuesten Gag sehr lustig finde, man kann ja nicht anders machen, sie haben das Bau 90 jetzt mit schweren Stahlträgern geschützt, dass es erdbebensicher ist. Was ist passiert?
Ja.
1964 war da drin eine große Explosion, wo unter anderem BASF mehr oder weniger auch noch mit Schuld war. Und da, wo die Explosion war, hat man nicht gewusst, weil man das Gebäude 90, wo da im Hochkamin war, will man das Gebäude abrissen. Aber da ist Farbstoff, wir haben weltgute Farbstoff gehabt. Und da ist Farbstoff produziert worden und produziert worden. Und man hat an dem Bau 90 nichts gemacht. Ist aber nicht erdbebensicher gewesen. Jetzt hat man eben den Bau so gut gegangen ist, erdbebensicher gemacht. Aber jetzt im Staat die Träger und alles am Bau 90 sind, hat man die Produktion aufgehört. Also, man hat jetzt den Bau 90 erdbebensicher gemacht, aber schafft niemand mehr drin.
Das ist
ja.
Ja, sie haben alles rausgenommen. Sie haben alle die Kästen rausgenommen. Es ist leer jetzt innen. Und haben das nach.
Also das
sind
mir
auch
ganz große
Schulden. Also es ist alles, auch wenn ich jetzt an Bau 90 denke, wo das Hochkamin war, das hat man übrigens wegen Bau 90 in der Hauptsache gemacht. Da hat es früher, da war auch früher die Pharma noch drin gewesen, mein Vater hat früher dort geschafft und ist nachher in den Neubau gekommen. Murerstrasse. Aber dort hat man noch nicht so genau geschaut, was man alles im Boden hat. Und heute, wenn sie jetzt überall Wohnungen machen wollen, müssen sie wahrscheinlich auch Bodenproben nehmen oder vielleicht noch ziemlich stark den verschmutzten Boden aushalten. Also so einfach, dass man jetzt einfach Gebäude abliest und ein Häuschen drauf baut, so einfach geht das nicht. In vielen Fällen. Jetzt bei unserem 4.11, das ist ein Abbaubau, da hat man natürlich können schauen und da hat man natürlich auch, das war auch nach dem Krieg gewesen, nicht mehr so viel Dreck oder Sachen im Boden gelassen. Aber man muss immer daran denken, dass viele Produktionsbetriebe schon vor dem Krieg gelaufen sind und dass hier, je nachdem, Böden nicht ganz gut sind, wo man die zuerst muss.
Dankeschön.
Ja, man ist lustig.
Als ich gesagt habe, haben wir in den Böden Giftzeug einzementet. Und dann Zementklötz gemacht. Und hat das gelagert in Frankreich.
Pumpvoll und so ist gelagert worden.
Ja, und das war einzementiert und umweltfreundlich. Das hat Warte gemacht.
Warte. Ja.
Und ich habe dort als ich habe oben gemacht vom Warte und Chemieproben und so in der Warte und habe den Unterhalt von Reparatur und so habe ich immer müssen machen im Schluss. Ey.
Ich weiß, es hat etwas Lustiges gehabt. Es hat so ein paar Noster gehabt. Und dann rechts.
Ja.
Und ich habe immer, sie haben immer gewundert, wie geht das oben? Wie ich denn auf dem Kopf? Das haben die nicht probiert.
Ja, ja. Ja, ich auch. Ja. Es hat im Bau 26 und im Bau 90 ein Pater Noster noch lang
gemacht. Ja, und wie war es denn gesehen? Was ist denn?
Weißt du, ein Holz, ein Lift, ein Offen,
ist durch die Schule. Da ist eigentlich immer gelaufen.
Ohne die Hüde, ohne die
Hüde. Ja, wenn er jetzt oben durchgeht, bin ich auf dem Kopf.
Ja, aber wie ist der gestanden,
oder? Nein, er ist schon so.
Hast du die Kabine gesehen, die so angehängt sind? Dann gehen sie rauf und auf der einen Seite kommen sie wieder ab. Und unten kommen sie wieder vor. Und er ist immer getroffen. Wir müssen drei kumpeln.
Aber sie haben es auch
sicherheitslos.
Was?
Hättest du noch die Tür auch durchgenommen? Jetzt noch gerade.
Die Lügen, ja, das ist schon lange her.
Ja, ja, und ja. Der Sando ist auch, der ist jetzt ein Ding in der Haartusse. Nein, gegen Braten natürlich. Und der Haartopf und da hat es nicht auf den Finger drin.
Ja. Und der hat den Bier geliefert.
Ja.
Geworden,
ja, ja. Ja, wir haben viel zu tun gehabt mit der Chemie. Ja.
Generell muss ich mal sagen, warum ist überhaupt Chemie in Basel? Basel hat sehr viele Färbereien gehabt. Ich denke, heute kennt man das nicht mehr. Lindenmeier, Stückfärberei Basel, ja. Färberei Basel. Auch im Deutschen, die Schusslerinsel, ist ebenfalls, kann man sagen, gehört zu diesem Bereich. Warum? Erstens einmal hat die Wiese sehr, relativ sehr weiches Wasser. Und weiches Wasser ist für die Produktion von Farbstoffen oder Hilfsmitteln sehr wichtig. Dann ist noch wichtig, wir haben die Risaline. Und ebenfalls Chemie braucht sehr viel Salz, um die Produkte auszusalzen. Salz hat nicht unbedingt eine gute Löslichkeit. Und so kann man das Salz reingehen und dann geht das Produkt, zum Beispiel Farbstoff, aus als Teig. Und dann kann man den trocknen und weiter verarbeiten. Aber da ist also Chemie auch daran interessiert. Jetzt hat natürlich Lindenmeier, Basler Stückfärberei, Stücki, den Farbstoff müssen im Ausland kaufen, früher. Und die Leute sind dann zusammengesessen und haben gesagt, wir können ja den Farbstoff auch hier produzieren. Dann müssen wir nicht in England oder weiss ich nicht wo kaufen. Und so ist das einmal Ich sage jetzt Ziehbar, aber dazu hat es nicht Ziehbar geheißen, auch bei meinem Vater noch eigentlich nicht. Die chemische Industrie AG Basel. Man hat gesagt, man schafft in der chemischen, nicht man schafft in der Ziehbar. Und so ist die chemische Industrie aufgegangen. Die hat am Anfang in der Hauptsache Farbstoff produziert. Jetzt, schon vor dem Krieg, aber auch während dem Krieg, ist die Farbstoffindustrie natürlich, man hätte nicht können ins Ausland exportieren und so weiter. Und da hat man angefangen, Chemikalien, also Pharma, aufzubauen. Und Pharma, da verdient man mehr Geld als mit Farbstoff. Und Pharma ist dann immer grösser geworden. Und so ist dann am Schluss an einer Konferenz, die wir hatten, gesagt worden, ein Kilo Wirksubstrat Pharma ist ungefähr gleich viel wie eine Tonne Farbstoff, die produziert wird. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, Tonne Farbstoff, das ist nur eine, sag es, nur eine Tonne, aber wo die Hilfsmittel musst du hernehmen, für den Tonnen Farbstoff zu produzieren. Das braucht natürlich Eisenbahnwagen und Lastwagen und alles. Und Pharma kann mit einem kleineren Teil gleich viel verdienen wie Farbstoff. Und jetzt kommt es, wir haben dazu mal Farbstoff in Basel produziert, weil wir sie in Basel hauptsächlich können brauchen. Es ist dann der Farbstoff so gut gesehen, dass er natürlich international verkauft worden ist. Das ist klar. Neu, wir haben sehr gute Farbstoff schon gehabt, immer. Und wir wollten jetzt neue Farbstoff machen. Wenn aber zu einem Kunden gekommen bist und gesagt hast, wir haben noch ein bisschen besser, ein besseren Farbstoff, so. Und dann der Kunde zuallererst gesagt, was kostet er? Das war das Erste. Und wenn er ein Franken teurer war, wie das alte Rot, sage ich jetzt immer etwa Rot, wie das alte Rot, das er hatte, wo er ja auch schon seine ganzen Produkte in einem Ordner hatte, wie viel das er braucht und so, da hat dann wir hatten noch sehr gute Produkte gehabt, aber sie sind nicht verkauft worden. Und jetzt kommt natürlich das, wir haben gute Farbstoffe gehabt und jetzt kommt genau das gleiche Prozess, wie wir gehabt haben, wir wollen den Farbstoff in Basel produzieren, wir müssen ihn nicht in Russland kaufen, das sagen heute Indonesien, China, Japan, auch, die haben gar keine Entwicklungskosten, da muss ich dann noch, aber das geht zu lang, noch erzählen, wie das geht, bis so ein Farbstoff überhaupt auf dem Markt ist. Aber die müssen gar nichts machen. Die können einfach in Japan eine Fabrik aufbauen und den Farbstoff produzieren, der gebraucht wird. Und das, die können das natürlich, weil sie ja nicht mehr einen Entwicklungskosten und alles noch drauf schon, können die das viel günstiger machen. Und heute ist das so, dass die Länder, sag jetzt Japan, China, was ist, sagen genau das gleiche, warum wir mit dem Farbstoff in der Schweiz kaufen, wenn wir ihn ja selber können produzieren. Darum ist jetzt die ganze Farbstoffindustrie, die ganze Farbstoffindustrie an und für sich in die Ostaaten verlagert. Und da können wir erstens, bis ein neues Produkt entwickelt wird, die alten Produkte, die haben wir nicht mehr, wenn sie nicht mehr, wenn neue Produkte, aber die sind dann zu teuer. Und so ist das, was Werner in Basel gemacht worden ist, damit dass man nicht wie ein Farbstoff, der weiss nicht woher kaufen, hat man das in Basel können produzieren. Aber das ist genau das gleiche Szenario, sage ich jetzt natürlich, die Färbereien in Asien. Ja, was wir jetzt so in der Schweiz, Deutschland, natürlich auch BASF und so weiter, was wir jetzt den Farbstoff hier kaufen, wird ihnen gerade vor der Haustür produzieren. Und neue Farbstoffe, die alten sind schon sehr gut, neue Farbstoffe sind praktisch nicht verkauft worden. Da ist jetzt die Industrie einfach zusammengehängt. Das war ein Mann, der hat optischen Aufhell gebrieft. Und bei Farbstoff spritzen wir nicht und so. Und der optische Aufhell ist mir auf die Hand und dann haben sie im Restaurant im Fall, das ist dann, wenn ein Zirkus oder so, die Rössli noch siehst mit allen Dingen, das ist optischer Aufheller und da kann man, und der blüht am meisten auf, wenn du Infrarotlicht bringst. Und der Mann hat jetzt überall ein bisschen verspritzt. Und wir haben es dann zum Hotel ausgeht, er sei krank. Dabei hat er nur Farbstoffspritzen gehabt. Und die haben dann aber leuchtet zur Nacht. Ja, da ist auch ein Haufen gemacht worden mit optischen Aufhellern. Da hat man gemeint, wir können jetzt, ja, weiß ich mit was und vor allen Dingen Schweden. Und die haben dann auf einmal im Wasser von Schweden haben die Fische angefangen zu leuchten. Da hat man also müssen, den optischen Aufhellern haben.
Dr. Wanderau da mit Rofamantine.
Das ist der Sperm. Ja, da ist auch etwas zu sagen noch dazu. Wenn man das Wasser deionisiert, das heisst sämtliche Stoffe, Nebenprodukte, Kalk und was alles drinnen ist, kann rausmachen. Das deionisierte Wasser ist an und für sich chemisch schöner, wie destilliertes Wasser. Jetzt Firma Wander hat natürlich auch deionisiertes Wasser gemacht, hat aber müssen vom Gesetz her das Wasser noch einmal destillieren. Und destillieren, das muss ja mit Hitze machen. Und jetzt kommt es. Wir haben chemisch mit dem deionisierten Wasser sauberer Wasser als destilliert kann, aber mit dem deionisierten Wasser hätte noch kein Keim drin sein. Also verschiedene Keime, die man nicht brauchen kann natürlich. Und so hat man das destilliert, das deionisierte Wasser nur noch müssen destillieren. Und das hat Firma Wander müssen machen, damit sie es als Lebensmittel gerecht haben dürfen verkaufen.
Mal jemand etwas erzählen? Zum Zahltag, wir haben viel gehört vom Zahltag. Es ist jetzt alles um Chemie gegangen.
Ja, wir kann
es
ja.
Was hast du schon Monatslohn gehabt?
Schon Monatslohn, ja, aber gut, von Anfang an Monatslohn. Ja.
Das ist aber auch nicht immer üblich, sie hat ja Wochenlohn auch gegeben, oder?
Hm? Ja, ich habe es nicht mehr vom Zug.
Sie hat hier mit Wochenlohn.
Ja, das ist mir auch
Das ist natürlich anders gewesen. Dann hat man Wochenlohn gehabt und dann 14 Tage Lohn und dann ist der Monatslohn für alle gekommen.
Und zweimal im Jahr Gratifikation, oder?
Ja, das nicht zweimal, sondern das Weihnachtsgeld und Gratifikation. Okay. Weihnachtsgeld hat man meistens auch gerade einen Monatslohn gehabt. und die Gratifikation ist je nachdem gestiegen. Ist aber auch ungefähr am Hungersohn gewesen. Eben, jetzt will ich noch sagen, mein Vater hat ja auch geschafft in der ZIPA, hat 62 Franken in der Woche gehabt. Aber wir haben Mietzins gehabt von 60 Franken. Zwei Zimmer Wohnung. Ohne Boiler und den ganzen Komfort, den man heute hat. 60 Franken. Da ist also auch 25% weggegangen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn die Fetzer, wenn sie das Löhnli hatten, noch in die Beiz gegangen sind und noch einen noch haben und so weiter, wie viel hat denn die Familie überhaupt noch gehabt zum Leben? Das sind also auch dazumal, wobei natürlich alles auch noch günstiger war, aber wobei natürlich dazu mal auch für vor allen Dingen Frauen, die dann das haben müssen verwalten, noch eine schwere Zeit war. Da hat man also noch auf den Franken, auf den Kappen.
Und so weiter. Aber eben sehr gesagt, dort mit dem Anschreiben.
Ja, ja, das ist ja,
etwas,
ja,
das ist
ein Anschreiben. Kleinen
Läden,
noch
einen
Anschluss von Isogama.
Ja, ja.
Mit dem
Anschieben? Ja, ja. Ja, ja, das sind überhaupt so Kleinen-Läden.
Genau.
Mit den Märkten.
Ist ja dann auch noch vor. Und das war ja noch der Patzen, gewesen, wo die Frau noch für Ferien oder für sich selber noch können ersparen konnte. Das sind die Mächte und da hat es auch im Konsum-Ding gegeben.
Das ist Sparmarkt.
Und dann hat es die grossen Heftchen und die kleinen Heftchen gegeben.
Dann ist eingelöst dann irgendwo in
Konsum. Liga und Konsum.
Ja,
genau. Denkt sie auch Karte jetzt gegeben? 10 Franken auf einer Seite.
Ah, zugleich. Ich mache das voll gehört, 10 Franken.
Und dann ist es so, ja, 4 Seiten sind es gewesen. Dann hat es gerade 50 Franken gegeben. So. Wenn du es eingelöst hast in einen Liegenladen.
Ja. Mit Pünktchen.
Haben Sie immer alle schon erlebt, oder? So pünktlich. Oder als Kind haben wir einmal je nachdem ein gutes Sackgeld bekommen wie denn. Also ich mag mich mal drin haben dürfen.
Wir haben in der Familie auch so ein System. Meine Mama ist eine rechte Konsumkäuferin und hat Häftlinge gehabt und die hat sie dann immer gesammelt. Und hat dann immer gerade für 50 oder 100 Franken gerade einschreiben lassen und hat dann das sogenannte Konsumgeld gebraucht. Da hat sie ja dann keine Unterschrift oder mehr Dinge gehabt. Aber das ist bei uns Kinder, wir sind hier Kinder gewesen. Und im Frühling und im Herbst hat sie bei uns mit dem Geld Schuhe gekauft. Und ja, das ist ja, immer, wo sie auch so wirklich so eine Sparung hat, alle vier sind gerade wieder eingeladen.
Konsumgeld,
hat er dann gesagt? Ja, hat man dann gesagt, wenn man mit dem Geld nur im Konsum können.
Ah, das war extra so wie Einkaufsgeld gewesen?
Ja, ja. Es hat schon gesagt, wir haben das Geld, aber es...
Direktkaschecks oder so, wenn nur im Konsum können.
Aber sind doch Märkte gewesen?
Ja, ja.
Ja, Märkte. Ja, zuerst Märkte und dann hat man Konsumgeld gekriegt. Das habe ich auch schon gehört, dass es das Geld gibt.
Ja, das hat man dann eben gesagt. Das ist ins Irrlium-Ding
geworden.
Und dann ist es dann natürlich Geld wert. Darum hat man dann Geld zum Geld gesagt.
Das ist wie Anteilschein oder so.
Nein.
Jetzt habe ich mal ganz etwas anderes. Meine Frau hat beim Konsum geschafft. Sie ist schon mal auch erste gesehen. Und Konsum hat, während dem Krieg hat man kein Auto gehabt. Konsum, wenn Konsum ist, mit Waage zu liefern, ist immer ein Gespann mit zwei Rösschen gekommen. Und die Rösschen waren meistens ein bisschen agiler, haben längere Beine gehabt. Und so hat man allen Konsummeidchen, Meidchen hat man ja dazu mal gesagt, allen Konsummeidchen gesagt, Konsumrösschen. Ja. Nicht, wenn sie dann gekommen sind mit der Bierbrauer, da sind dann die Belgier-Ross gesehen und so. Aber die mit den schlanken Beinen, das sind Konsumrössli gewesen. Und so ist meine Frau auch ein Konsumrössli gewesen.
Mir ist etwas in den Sinn gekommen,
ja.
Wegen der Färberei.
Ja.
Ich hatte einen Unglück gehabt, der hat in der Zimbabwe geschafft. Und zwar, eben, ich glaube, in diesem Revier, also Färben.
Ja.
Und mein Großvater hatte einen Sportkittel in Manchester. Und meine Mama hat während dem Krieg aus Alt neu gemacht. Sie hat gesagt, los, ich mache dir aus dem Manchester-Kittel mache ich dir eine Jacke. Mir. Und dann habe ich gesagt, ja, aber los mal, das Beige, das gefällt mir gar nicht. Dann hat mein Onkel, der in der Zimba geschafft hat, hat gesagt, hört, ich habe euch eine Möglichkeit. Die Jacke könnt ihr mir geben. Und ich lasse die auf die Farbe, aus Martin Wood, die Farbe. Und dann hat die Jacke mitgenommen und hat ein ganz schönes Blau gefärbt. Und dann hat meine Mama eine Jacke gemacht aus. Und ich habe die Jacke jahrelang getragen und die Farbe ist überhaupt ist immer gleich geblieben.
Ja, das ist noch etwas.
Das war Indigo-Blau. Indigo-Blau.
Das ist ein schönes Blau.
Ja, ja.
Schönes Blau. Das ist ein Blau. Das ist
ein Blau. Du hast weit können laufen, bis es so ein schönes Rot geklebt hast, wie das Zieberrot.
Das Zieberrot, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Es ist früher, haben die Farbe bei uns noch zwischen ihnen auch farbig. Man hat ja mehr Zeit gehabt wie heute und so. Da hat man die Farbe, die Wollensträngel oder was es gesehen ist, können in die Farbe reingehen.
Ja.
Und die Farbe haben dann das so quasi in der Zwischenzeit haben die das dann gefärbt. Also da war früher noch viel der Fall gewesen. Früher war auch viel der Fall gewesen, dass wenn man größere Stücke gefärbt hat, das hat es gegeben für Musterkarten und so, hat man extra eine Färbung gemacht. Extra. Und dann ist das Produkt, die Stoffballen, natürlich nicht in Produktion, sondern man hat dann das gesagt, ja, wir müssen jetzt die Ballen, ja auf falsch gefärbt worden ist, wenn wir die fortgehen, nicht? Oder wir hätten können gehen, in so einem Verkaufsding, und hätten dann einen Schein bekommen, dass man die gefärbten Ballen sehr billig hätte können bekommen. Und so sind sehr viele Fasnachtskleider noch mit billigem ziehbaren Farbstoff dazu mal.
Ja,
das ist ja schön.
Aber dann haben wir dann extra falsch gebaut und hat sie dann können billig kaufen.
Es gibt ja noch den Spruch vom Blaumachen.
Ja.
Und das ist auch von den Färbern. Da hat man blau gemacht, heisst, wir müssen zuerst färben und dann hat man es ausgelegt, ganz am Anfang, auf dem Gras. Und dann müssen wir warten, bis es getrocknet ist,
ja.
Sonneneinwirkung. Und in der Zeit ist man eben blau gemacht. Das so sagt man es.
Ich habe sicher noch nicht mit einem Foto.
Indigo blau, ja. Indigo. Das Wichtige
ist, das ist schon.
Das war gelb, gewesen, wenn man es gefärbt hat. Und wenn man es noch aufgehängt hat zum Trocknen, ist es erst schön blau geworden. Und das ist
also ich habe auf jeden Fall einen Stolz.
Und Indigo blau hat man dann noch sehr gut können ätzen, das heisst Weissdruck. Machen.
Und in der Stück Färberei habe ich einen Haufen Stoff gekauft. Aha, und ja. Sachen genommen. Seide. Ja, auch unter anderem genau. Seide.
Seide.
Naturseide.
Ja. Ja, das
ist.
Ja. Ist es. Genau. Ja. Gut, also dann würden wir mal für heute schließen. Jetzt gibt es noch Kaffee und Kuchen. Da können wir weiter reden am Tisch.
Ja, es ist so, man ist jetzt halt ein bisschen vom Zahltag weg. Ja, wir haben heute nur Geld, wir brauchen nicht mehr.